Ja, hallo, guten Tag. Hier ist das Politopia Magazin auf der 91,8 MHz in Frankfurt am Main, hier in Radio X. Und wir haben heute eine illustre Runde hier für ein Studiogespräch über das Thema Ausländerbehörde. Und wie geht es unseren ausländischen Studierenden vor allen Dingen hier? Der Hintergrund ist, dass im Ausländeramt, das war aus der Presse zu entnehmen, 15.000 Anträge bisher unbearbeitet liegen geblieben sind über den Sommer und die Abarbeitung scheint sich noch etwas schleppend hinzuziehen. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen, nämlich mit denjenigen, die die Anträge gestellt haben. Mein Name hier als Redakteur im Studio ist Thorsten Sinning und ich habe hier noch den
Klaus Schulze.
Genau. Und als Studiogast?
Bianca Mundello.
So, super, prima. Dann machen wir gleich mal eine Musik und hören mal gleich dann in das Thema tiefer rein. Gut, dann haben wir das Thema Ausländeramt. Ich sag jetzt mal du zu allen, das ist, glaube ich, einfacher im Radio. Bianca, du hast uns ja ein bisschen mitgebracht, 15.000 Fälle. Ich habe gelesen, ich hatte mich ja vorab noch mal informiert beim Ausländeramt, was da so liegen geblieben ist. Es gab da auch eine Magistratsanfrage. Und gerade bei ausländischen akademischen Studierenden als auch Arbeitnehmern gibt es wohl einen sehr geringen Durchlass. Also im August stand da, dass man halt 60 Fälle reinkriegt pro Tag, 30 abgearbeitet werden. Das staut sich dann so auf. Bei anderen Kategorien ist man offensichtlich schneller. Aber das ist natürlich, gerade wenn Semesteranfang ist, das war jetzt August, dann ist das natürlich eine ziemliche Bremse, auch weil man ja auch dann in einer Schlange steht mit Leuten, die bei der Commerzbank oder wo auch immer Investmentbanker sind oder IT-Leute von irgendeiner Firma. Wie wirkt sich das in der Praxis aus?
Es gibt in Frankfurt an der Goethe-Uni ungefähr 7.000 internationale Studierende. Und ich würde so aus meiner Erfahrung aus der Arbeit, weil ich ja in der Sozialberatung tätig bin an der Goethe-Uni für die KHG, sagen, dass fast alle internationalen Studierenden Probleme mit der Ausländerbehörde haben. Bei der Einreise nicht so, weil ja die Visa, die Studentenvisa im Heimatland beantragt werden. Das heißt, das erste Jahr klappt es hier eigentlich ganz gut. Wenn dann aber die Visa-Verlängerung ansteht, die man nach einem Jahr machen muss, gibt es immense Probleme, weil zum einen auch nachgeprüft wird, okay, ist eine bestimmte Anzahl an CPs erreicht, was nicht immer funktioniert. Es kann sein, dass irgendwie eine Krankheit auftritt. Mit Corona wurde es ein bisschen ausgesetzt. Das ist jetzt leider aber nicht mehr so. Und man muss einen großen Geldbetrag auf dem Konto haben, also ein bisschen über 10.000 Euro, was man der Ausländerbehörde nachweisen muss, darf aber als internationaler Student nur 120 ganze Tage arbeiten. Da stellt sich dann immer die Frage, okay, wie soll das geschafft werden, wenn man nicht den finanziellen Background hat, dass die Familie das alles bezahlen kann? Und durch Corona, jetzt die verschiedenen Krisen, wir hatten das extrem jetzt mit Studierenden aus Russland oder auch aus der Ukraine, dass die Finanzierung von zu Hause einfach weggebrochen ist, die davor gesichert war. Und dafür gibt's einfach in diesem ganzen Prozedere mit der Visa-Verlängerung quasi Schlupfloch ist das falsche Wort, aber auch nicht das Bewusstsein, dass so etwas passieren kann, wo es dann auch Ausnahmeregelungen vielleicht gibt.
Ein Studienvisum ist ja keine Arbeitserlaubnis. Die dürfen also nur, wenn sie arbeiten können, dann nur im Rahmen der Universität als studentische Hilfskräfte dann arbeiten. Oder wie kann ich das vorstellen?
Das auch. Also man darf mit dem Studentenvisum, wenn man beim Studienkolleg ist, also diesen Vorbereitungskurs für die Uni, da ist es nochmal schwieriger. Aber wenn man an der Uni eingeschrieben ist, 120 ganze Tage beziehungsweise 240 halbe Tage im Jahr arbeiten als internationaler Studierender. Es gibt noch ein bisschen da eine Ausnahmeregelung, wenn man an der Universität angestellt ist, irgendwie als Tutor oder studentische Hilfskraft, dann sind diese 120 Tage ein bisschen dehnbarer. Aber es gibt auch an der Uni einfach nicht die große Anzahl an Jobs. Und da sind natürlich auch dann alle anderen Studierenden, die auch gerne diese Jobs hätten.
Genau. Jetzt sind wir ein bisschen bei diesem Stau ja noch stecken geblieben. Ich als Inländer bekomme das nur mittelbar mit, wenn ich in meinem Bekanntenkreis jemanden habe, der Arbeitsgenehmigungen braucht oder eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Duldung hat oder ähnliches. Wie stellt sich das denn jetzt dar, wenn ich jetzt beim Ausländer bin. Also ich habe jetzt mal probeweise einen Termin beantragt und habe festgestellt, heute, Stand jetzt, dauert das etwa einen Monat, bis ich einen Termin bekomme, um überhaupt vorsprechen zu können. Aber vorsprechen heißt ja noch nicht, dass ich da irgendwas bewirkt habe, sondern ich habe einfach einen Antrag eingereicht, wenn es hochkommt. Aber ich habe ja noch kein gültiges Papier dann in der Hand. Wie läuft das so ab und wie sieht das in der Praxis dann aus?
Genau, dazu kann ich aus einem Fall ganz exemplarisch erzählen, weil das bei uns tatsächlich oft vorkommt, dass eben durch diesen Stau die Visa nicht verlängert werden. Und die Geschichte, die ich erzähle, da ist das Studienfach geändert, das Geschlecht und auch der Studiengang, damit es einfach keine Rückschlüsse gibt und dann auch keine Probleme für dieses Beispiel. Das ist ein Masterstudent aus Lateinamerika und studiert im Bereich Naturwissenschaften und hat dieses Semester, also jetzt im Wintersemester, seine Masterarbeit abgegeben. Also ist fertig mit dem Studium, hat ziemlich gute Noten und hat deswegen das Angebot von der Uni bekommen, also auf eine PhD-Stelle ab Januar 23. Und hat auch selbst während des gesamten Studiums an der Uni gearbeitet, war dort im Labor tätig und hat geforscht in dem Bereich, in dem er studiert hat. Also hat sein Leben finanziell komplett selbstständig gemacht, hat keinen familiären Background, der ihn irgendwie unterstützt hat und ist auch so ganz gut klargekommen. Und sein Visum galt nur bis August diesen Jahres. Er hat sich frühzeitig drum gekümmert und bis jetzt hat er immer noch keine Visumsverlängerung. Das bedeutet, er hat auch die Fiktionsbescheinigung, die man in solchen Fällen auch dann bekommen kann oder erstmal bekommt, bis es fertig bearbeitet ist, wurde ihm auch nicht zugestellt. Das heißt, die Uni musste ihm kündigen, weil er keine Arbeitserlaubnis hat. Also er kann gerade weder arbeiten und er kann, wie es jetzt aussieht, auch erstmal die PhD-Stelle nicht antreten, die er sicher hätte. Also er hat so gute Noten, die Uni wollte ihn unbedingt behalten. Und jetzt ist die Frage, wie finanziert er sein Leben? Da sind Mieten, die angestaut sind. Die Frage ist, muss er ausreisen oder nicht? Und quasi ist er ja auch gerade in dem ganz alltäglichen Leben quasi illegal hier und hat dann immer die Angst, okay, was passiert, wenn ich in irgendeine Polizeikontrolle komme oder nicht? Und sagt selbst, ich habe immer die ganzen Unterlagen dabei, dass ich die E-Mails an die Ausländerbehörde geschrieben habe, dass ich hier war, dass ich einen Arbeitsvertrag hatte, warum ich gekündigt wurde, um das dann einfach der Polizei zeigen zu können. Also es sind ganz existenzielle Ängste, die da bei diesen Studierenden, die auch wirklich teilweise noch sehr jung sind, einfach hervorgerufen werden und wo das Leben an einem Scheideweg steht und scheitern kann. Und einfach nur dadurch, dass, warum auch immer, die Kapazität in der Ausländerbehörde gerade nicht da ist, diese Fälle zu bearbeiten.
Stellt das Amt nicht irgendein Papier aus? Eine Duldung ist es ja nicht, aber
theoretisch diese Fiktionsbescheinigung
bestätigt, dass diejenigen dann hier aufgrund dieses Arbeitsstaus nicht weiter bearbeitet werden können?
Ja, eigentlich schon. Das kommt teilweise per E-Mail. Bei dem Fall ist es weder per E-Mail noch per Post gekommen und es ist niemand bei der Ausländerbehörde erreichbar oder fühlt sich dafür zuständig. Hm.
Auch in der FAZ stand ja drin, dass zum Beispiel, da war auch ein Fall, dass jemand halt im Ausländeramt war und hat dann halt irgendein Papier ausfüllen müssen und wie es dann so ist. Man wird dann, kriegt dann gesagt, bitte füllen Sie es auf dem Flur aus, damit Sie dann hier nochmal dann vorsprechen können. Dann hat der Sicherheitsdienst halt gesagt, okay, du kommst hier nicht mehr rein, also du musst dir einen neuen Termin nehmen, der dauert ja bekanntlich einen Monat oder zwei, bis man überhaupt dann das Papier wieder einreichen kann. Das sind natürlich auch nochmal zusätzliche Hürden und Hindernisse, die da auftauchen. Was ist so dir zugetragen worden von den Betroffenen?
Ja, das auf jeden Fall auch. Und was immer wieder auch bei uns ankommt, ist einfach dieser enorme Stress, der auch einfach psychisch bei den Leuten verursacht wird, weil sie nicht wissen, wann kriege ich den Termin, wann läuft dann meine Arbeitserlaubnis ab, kann ich meine Miete noch bezahlen, wenn ich keinen Job mehr habe, verliere ich meinen Job. Und wir wissen, dass es in Frankfurt einfach unglaublich teuer ist, die Lebenshaltungskosten, vor allen Dingen für Studierende. Und dass man nicht einfach sich nebenbei was ansparen kann. Also es gibt da keine Puffer. Die internationalen Studierenden haben meistens kein Netzwerk, auf was sie zurückgreifen können, weil die Familie einfach nicht hier ist. Und es sind extreme Belastungssituationen und in wirklich vielen Fällen sehr prekär.
Ja, und selbst wenn sie Stipendien etc. hätten, das läuft ja dann auch aus, wenn sie die Grundlage des Studiums nicht mehr haben, nämlich genau. Die Aufenthaltsgenehmigung, das Studienvisum, was natürlich die ganze Sache trägt. Genau. Das ist ein sehr eklatanter Fall jetzt. Ich habe auch mal nachgefragt, wie ist denn das, mangelt es da vielleicht an der Verwaltung irgendwo, wo ist denn der Haken da? Und man sagte mir dann von der Pressestelle her, man hat da rumgefragt in den verschiedenen Ämtern, es ist wohl allgemein relativ wenig, also es gibt eine Personalknappheit in den Ämtern, wie auch in den Firmen hier in Frankfurt, das kann man ja auch da beobachten. Und es gibt wohl etwa die Hälfte der Stellen, die frei sind, können besetzt werden. Und mittlerweile, gerade das Ausländeramt hat da wohl angefangen, dann auch Zeitarbeitskräfte einzusetzen. Insgesamt ist die Entwicklung so, dass wohl die Stadtverwaltung, schrieben sie mir, dass sie halt die E-Akte einführen. Das heißt, es gibt's noch nicht. Sie sind dann teilweise dann noch mit dem Aktenwagen unterwegs, wird aber eingeführt, was natürlich die Sache jetzt auch nicht einfacher macht. Wobei das Ausländeramt doch seit geraumer Zeit ein Verfahren, das LaDiva heißt, einsetzt und vollständig digital ist, wie alle anderen 26 hessischen Ausländerbehörden auch. Also die sind da offensichtlich sogar ziemlich weit, weil das Bundesamt für Migration, wir hatten ja 2015 die Situation, dass da vollkommene Arbeitsüberlastung war, sehr schnell digitalisiert wurde und die Ausländer, die es betrifft, dann häufig auch elektronische Ausweis Dokumente haben, so wie wir ja auch mit dem elektronischen Personalausweis, der allerdings wesentlich intensiver genutzt wird. Also Aufenthaltsgenehmigungen und irgendwelche Sachen im Asylverfahren werden über diesen Ausweis dann beantragt und abgearbeitet. Sodass also an der mangelnden Digitalisierung kann es hier jetzt nicht ganz liegen, wohl eher an der Personalsituation. Habt ihr als KHG da auch mal nachgefragt? Ich habe gelesen, dass die Commerzbank da sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben hat, weil, wie gesagt, gerade im Bereich akademischer Antragsteller ist da wohl ein besonders großes Gap in der Ausländerbehörde bei der Bearbeitung. Und das hat natürlich dann auch Folgen für die Leute, die auch in Arbeit sind, die dann teilweise freigestellt werden müssen ohne Bezahlung, weil sie einfach dann halt die Arbeitsgenehmigung nicht mehr haben. Habt ihr da mal auch als KHG irgendwie nachgehorcht?
Also es ist extrem schwer, einfach Kontakt aufzubauen. In Frankfurt die ja quasi Beratungsstellen, die sich mit internationalen Studierenden beschäftigen, sind in einem Netzwerk organisiert und arbeiten da auch viel zusammen. Und da versuchen die Kollegen und Kolleginnen das auch des Öfteren, nicht nur einzelne Sachbearbeitende, die kann man unter Umständen mit viel Geduld und viel Glück erreichen und dann über spezielle Fälle sprechen, vor allen Dingen, wenn man dann von den Studierenden von der Schweigepflicht befreit wird. Aber das löst dieses Problem nicht. Also dann kann man in einzelnen Fällen was tun, aber es ist extrem schwer. Und tatsächlich ist es bei vielen internationalen Studierenden ja die große Angst da, wenn sich in Anführungszeichen noch jemand einmischt von externer Stelle, dass es dann schlussendlich noch mehr Probleme gibt und dass es dann zu ihrem Nachteil verläuft. Mhm. Deswegen versuchen wir da immer pragmatische Lösungen anzubieten oder zu sagen, okay, an der Uni gibt es auch eine ja vom Fachbereich Rechtswissenschaften eine Law-Klinik, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen und das dann auch juristisch erstmal genau anschaut und dann viel besseren, fundierten fachlichen Rat geben kann, weil es in vielen Fällen doch dann darauf zurückgegriffen werden muss. Und das können wir in der Sozialberatung einfach fachlich nicht leisten. Deswegen sind wir so eine erste Anlaufstelle. Was kann man tun? Zu welcher Stelle kann man vermitteln? Sich quasi die Probleme anhören und schauen, das so ein bisschen ausklustern, was passt wohin und dann ja in manchen Fällen auch einfach finanzielle Nothilfe dazu leisten, weil das ist, was erstmal. Ach so,
da gibt es dann Unterstützung, die geleistet werden können, weil du sagst, die müssen ja halt ihren eigenen Lebensunterhalt auch aus eigenen Mitteln stemmen, ohne Arbeit. Ja.
Genau, das ist ja immer das Hauptproblem eigentlich. Und unsere Bestrebung ist es da, ja auch sicherzustellen, dass eben dieses Studium weiter fortgeführt werden kann. Die Probleme mit der Ausländerbehörde können wir nicht lösen. Aber auch um Studium fertigzustellen, braucht man eben eine Wohnung, man braucht was zu essen, man muss seine Rechnung und die Krankenkasse bezahlen. Und da können wir dann schon ja auf einem einfacheren Weg helfen und dann an kompetente ja, KollegInnen vermitteln.
Hm. Gibt es da auch eine Stellungnahme vom AStA dazu vielleicht?
Das weiß ich nicht in Frankfurt. Also da ist leider die Zusammenarbeit nicht so ausgearbeitet gerade mit dem AStA. Ich glaube, da ist es als katholische Kirche auch
Schwierig. Ist ja quasi auch die das Hauptanliegen eigentlich dann, dass man da die Leute dann auch wirklich mit Ausweispapieren etc. dann versorgen kann. Genau. Ja, Ausländerrecht ist offensichtlich ja auch eine sehr komplexe Sache an sich. Da geht es ja nicht nur heute um Studienunterstützung, Studienvisa, das ist ja noch relativ einfach zu handhaben, sondern da gibt es ja dann auch noch andere Elemente.
Wie ist die diesbezügliche Zusammenarbeit der KHG mit der ESG?
Sehr gut. In der ESG, wir sind ja auch räumlich sehr nah beieinander. Wir sitzen beide am Campus Western und quasi Tür an Tür. Und in der ESG gibt es eine Kollegin, die auch für die internationalen Studierenden zuständig ist. Also wir haben ziemlich ähnliche Arbeitsbereiche. Und da sie auch einfach viel mehr Erfahrung hat als ich, da sie schon länger dabei ist, greifen wir da gerne aufeinander zu und haben mindestens einmal im Monat auch einen fachlichen Austausch bezüglich Fälle, bezüglich der Studierenden, um zu gucken, okay, wer kann wo besser helfen, wie können wir auch vielleicht unsere finanziellen Mittel verteilen und uns da gegenseitig so ein bisschen immer ja, Hilfestellung leisten. Und vorhin kurz angesprochen, dieses Hilfenetzwerk ist zum einen mit der ESG, KHG, die Frankfurt School of Applied Science ist da drin mit dem International Office quasi, das von der Goethe-Universität, das International Office. Es gibt noch einen eingetragenen Verein für internationale Studierende. Also da ist die Zusammenarbeit extrem gut und auch im Semester sehr regelmäßig. Ich meine, wir sind alle sehr an dieses, ja, diesen Semesterablauf gekoppelt. Deswegen ist es im Moment viel und dann in den Semesterferien ein bisschen weniger, aber da sind die Studierenden auch meistens dann doch in den Heimatländern oder machen Praktika. Also da ist bei uns einfach dann ein bisschen Ruhe auch.
Okay. Wenn ich die Beratung der Studierenden, also speziell der Studierenden, allgemein in die Sozialberatung subsumiere, dann stelle ich mir vor, dass es in Frankfurt neben den Studenten oder den Studierendengemeinden auch noch andere soziale Beratungsstellen gibt, zum Beispiel Caritas, Diakonie oder sonstige. Und da ist meine Frage, wie ist die Zusammenarbeit mit Sozialberatungsstellen über die Universität hinaus?
Also unser Hauptschwerpunkt ist schon universitätsintern beziehungsweise auch mit den anderen Hochschulen in Frankfurt. Da gibt es ja durchaus mehr als die Goethe-Uni. Da ist sie viel mehr, wir vermitteln vor allen Dingen Studierende dann auch zur Caritas beispielsweise, wenn die eine Schuldnerberatung brauchen, weil das können wir auch nicht leisten und das gibt's auch in der Uni nicht. Also da findet schon, dass wir sagen, es gibt diese Stellen, wir können gerne für euch einen Termin ausmachen, wenn ihr es nicht selbst schafft oder hier habt ihr die Nummern, wir legen es euch ans Herz, dahin zu gehen, da kann euch besser geholfen werden. Aber meistens wird's versucht, in diesem Netzwerk quasi der Hochschulgruppen zu lösen, weil da doch die spezialisierteren KollegInnen sind, die sich einfach mit den Studierenden auskennen und da auch einen Überblick haben, was es speziell für Studierende gibt. Auch vom Studierendenwerk gibt es ja extrem viele Angebote, die auch an der Uni sitzen. Die haben auch eine Sozialberatung, auch eine finanzielle Beratung. Das International Office, also mittlerweile heißt es ein bisschen anders an der Goethe-Uni, aber darunter kann sich, glaube ich, jeder besser was vorstellen. Da gibt es schon mehr, also der Fokus wird mehr darauf gelegt, auf diese Zusammenarbeit.
Das heißt, es soll schon ein umfangreiches Netz, auf das die Studierenden da zurückgreifen können. Genau. Jetzt ist es natürlich auch für Ausländer in Deutschland nicht ganz einfach. Also Studierende leiden ja dann auch wahrscheinlich unter solchen Phänomenen wie Rassismus etc. Die Lage, also wenn du sagst, ist natürlich dann auch eine psychische große Belastung, ob man sein Studium auch, was ja auch schwer ist, ich meine, Studiengänge sind ja auch sehr, sehr tough mittlerweile, sehr auf Effizienz gedreht. Wie kommen die damit zurecht? Gibt es da auch irgendwelche Fallbeispiele, die angetragen werden, wo ihr helfen könnt?
Ja, dazu an erster Stelle würde ich noch sagen, ist es vor allen Dingen für internationale Studierende noch mal schwieriger, weil fast alle Studiengänge, zumindest in Frankfurt, an der Goethe-Universität auf Deutsch sind. Also sie müssen auch noch auf Deutsch studieren. Es gibt ein paar Masterstudiengänge, aber vor allen Dingen Bachelor ist immer deutschsprachig. Das heißt, sie müssen davor noch mal mindestens ein Jahr oder zwei Jahre zum Studienkolleg gehen und erstmal diese ganze Vorbereitungszeit machen. Das heißt, bis man überhaupt theoretisch in der Regelstudienzeit zu seinem Bachelorabschluss kommt, sind schon mal 5 Jahre vergangen. So zum einen sehr kostspielig, aber auch einfach von den Ressourcen, die man hat, ist es, glaube ich, noch mal eine sehr große Herausforderung, vor denen die Internationalen zusätzlich stehen. Ich erlebe das in meiner Arbeit so, dass die meisten internationalen Studierenden schon auch in ja kleineren Communities unterwegs sind und sich da zusammenfinden. Es gibt in Frankfurt, oder das ist jetzt so ein bisschen an der Kippe, weil zum Beispiel dieses Jahr keine Studierenden aus Nepal mehr für Medizin zugelassen wurden. Und es war in den letzten Jahren eigentlich eine relativ große Gruppe. Also jetzt nicht unglaublich viele, aber schon einige, und dieses Semester gar nicht mehr, weil die Uni, weiß man nicht warum, da einfach niemanden zulässt. Und diese Gruppe war schon untereinander vernetzt, hat sich irgendwie geholfen. Oft haben die auch in den Studierendenwohnheimen gewohnt, wo dann doch einfach der Kontakt enger ist, wenn man zusammen auf einem Flur wohnt, sich die Küche teilt und einfach da ja auch diesen bisschen Rückhalt hatte und sowas erlebt hat von auch vielleicht Gemeinschaft, wenn man ganz alleine hier ankommt, nicht hat. Das ist vielleicht das, ja, das Gute für die Studierenden, dass sie oftmals nicht alleine wohnen. Ich glaube, das ist eine extrem gute, ja, auch Erfahrung und Basis, damit man auf irgendwen zurückgreifen kann. Aber was du gesagt hast, ist es extrem dieser Druck mit den CPs, die man sammeln muss, mit auch guten Noten. Bei vielen internationalen Studierenden ist es, dass sie als Erste aus der Familie irgendwie studieren, ins Ausland gehen und einen guten Abschluss machen müssen. Und dann natürlich in Fächern wie irgendwie Wirtschaftswissenschaften, in den Naturwissenschaften, Medizin, also wo auch einfach die Konkurrenz extrem groß ist. Und durch die ganze Modularisierung der Studiengänge ist es auch kein freies Studium mehr. Also da muss man im Semester diese Veranstaltung abschließen. Man muss sie bestehen, damit man das nächste Modul machen kann. Wenn man durchfällt, muss man oftmals ein ganzes Jahr warten, weil viele Sachen dann immer nur Wintersemester und Wintersemester angeboten werden oder Sommersemester und Sommersemester. Mhm. Also es ist da extrem hoch. Bei den deutschen Studierenden mit dem BAföG-Amt sind es quasi die gleichen Restriktionen. Aber da würde ich sagen, dass vielleicht auch nicht in allen Fällen, aber unter Umständen einfach dieses Netzwerk und der ja familiäre Background, vielleicht auch eine Freundesgruppe, die man schon länger hat, einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit bietet. Aber für genau solche Fälle sind dann eben diese Sozialberatungen oftmals die erste Anlaufstelle, wo es dann aber glücklicherweise auch von der Universität viele Angebote gibt für psychologische Beratung, die sich das dann erstmal anschauen und dann auch vermitteln, vielleicht in Therapien oder ja an andere Stellen einfach, wo ich glaube, in Frankfurt es wirklich gut aufgestellt ist. Da sind die Wartezeiten auch immer noch ja, meistens 3 bis 4 Wochen. Es ist aber nicht wie, wenn man sich herkömmlich einen TherapeutIn sucht. Da hat man ja teilweise auch 6 Monate.
Bei internationalen Zeit. Studierenden sprichst du von Leuten, die außerhalb der EU herkommen. Also die Erasmus etc., sind die auch betroffen von der Situation, dass da halt so ein Bearbeitungsstau ist im Ausländeramt?
Ich glaube Erasmus-Studierende nicht, weil die ja fest für ein, meist manchmal auch 2 Semester kommen und ja auch keine Aufenthaltsgenehmigung brauchen, wenn sie aus Europa sind. Tatsächlich ist bei uns internationale Studierende so in der Arbeit der KHG erstmal alles, was nicht aus Deutschland ist. Mhm. Also wir, ja, genau, sehen das erstmal so. Hauptsächlich sind es aber Studierende aus dem nicht-europäischen Ausland, die auch ja, bei uns dann einfach sind und Hilfe suchen. Aber theoretisch könnten es auch Studierende aus Spanien oder ja, Schweden.
Ja, nicht-europäisches Ausland beginnt ja schon in der Schweiz.
Genau. Tatsächlich ist mir noch kein Schweizer Studierender begegnet. Also,
ja gut, die haben einen anderen Status auch noch. Als EWR-Land ist das noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, es gibt ja auch viele Studierende aus Russland. Also für die ist das jetzt natürlich eine ganz prekäre Situation, weil ihr Land im Krieg liegt und Russen hier auch nicht sehr gut gelitten sind. Andererseits können sie dann ein wenig dafür und sind in dieser Situation. Und auch die Leute aus der Ukraine. Ich habe gelernt, 8000 Geflüchtete gibt es aus der Ukraine hier in Frankfurt. Davon haben sich ja sicherlich auch einige hier im Studium eingeschrieben, weil sie in dem Alter sind und in der Ukraine studieren oder studiert haben. Wie ist da so die Situation? Und ja, wie ist die Spannung? Kann man da irgendwie, da seid ihr ja sicherlich dann auch irgendwie in so einem Schnittpunkt drin, oder?
Das stimmt. Zur Spannung, also wir beobachten die nicht. Auch in diesem ganzen Kontext an der Uni, glaube ich, gibt es den weniger. Oder zumindest, was wir beobachten. Tatsächlich sind ja auch nach März viele russische Studierende bei uns irgendwie dann in der Beratung ja einfach gelandet, die zum einen gesagt haben, wir haben extreme Angst davor, vor allen Dingen männliche russische Studierende, dass unser Aufenthalt nicht verlängert wird und wir zurück in die Heimat müssen und dann im schlimmsten Fall in den Militärdienst eingezogen werden, wo man ja, auch diese Angst ist absolut verständlich und die kann man einfach nicht wegnehmen. Dann muss man sagen, ja, die ist da und ich kann dir nicht sagen, es wird gut, weil das wäre gelogen und es wäre auch einfach falsch, das zu sagen. Und dann muss man gucken, okay, wie kann man damit irgendwie auch weiterarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für die Studierenden, die davon betroffen sind, damit umzugehen und nicht tagtäglich mit dieser wirklich existenziellen Angst aufzuwachen. Und dann war aber glücklicherweise ist es dann, ich hatte einen Fall von einem russischen Studierenden, dem sein Visum im Mai abgelaufen ist, der auch keinen Termin bei der Ausländerbehörde hatte und leider auch nicht mehr genug Geld auf dem Sperrkonto und auch gesagt hat, ich verzweifle, ich will das nicht und für mich kommt es auch nicht in Frage, meinen Aufenthaltsstatus zu ändern, weil ja dann zwischendurch auch die Möglichkeit war, auch für russische Staatsangehörige ja ein Asylgesuch zu stellen, wo er gesagt hat, damit kann ich dann nie wieder nach Hause erstmal. Und diese Entscheidung kann ich keinem nahelegen. Also ich persönlich hätte das, also wir versuchen eh nicht Ratschläge zu geben, aber das ist ja auch absolut verständlich, dass man sagt, okay, das ist keine Lösung für dieses Problem. Er konnte dann glücklicherweise mit der Fiktionsbescheinigung erstmal weitermachen, konnte seinen Job behalten, das hat sich dann geklärt. Aber das sind genau diese Fälle, wo auch die Ausländerbehörde einfach nach Vorschrift arbeitet, da auch nicht unbedingt wohlwollend ist und dann auch die Menschen einfach so ein bisschen ja im Regen stehen lässt.
Mhm. Wohlwollend heißt, glaube ich, auf Amtsdeutsch Entscheidungsspielraum, oder? Ja. Wie sieht das mit diesem Entscheidungsspielraum aus in der Praxis? Ich und Klaus, wir hatten uns da doch auch vorher in der Recherche ausgetauscht und festgestellt, dass der Entscheidungsspielraum im Ausländerrecht natürlich etwas ist. Also man könnte sich wünschen, da gibt es irgendwie feste Regeln und dann, die gibt es ja da auch. Aber man hat natürlich mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun. Daher ist der Entscheidungsspielraum im Ausländerrecht wohl auch so ein Knackpunkt. Wie ist deine Erfahrung, wie wird das ausgelegt durch das Frankfurter Ausländeramt?
Ja, ich glaube, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass es gut ist, dass man Spielraum hat. Mhm. Leider, so aus meiner Erfahrung, ist es in Frankfurt ein denkbar schlechtes Beispiel, weil die Ausländerbehörde leider fast nie wohlwollend agiert oder diesen Spielraum ja zum Guten der Antragstellenden agiert, sondern eigentlich immer zum Nachteil bedacht ist und auch von den Studierenden. Es gibt durchaus sehr viele, die einen Zweitwohnsitz anmelden, also Frankfurt als Zweitwohnsitz, ihren Erstwohnsitz woanders haben, damit sie nicht in Frankfurt zur Ausländerbehörde müssen und es in Kauf nehmen, die Zweitwohnsitzsteuer zu bezahlen, nur damit sie eben den aus dem Weg gehen. Ja, das ist extrem. Und ich habe dazu auch ein Beispiel mitgebracht zu diesem Wohlwollen und der ungleichen Behandlung. Ich hatte eine Studentin bei mir in der Beratung aus Afrika, die Wirtschaftswissenschaften studiert, also hier auch nur exemplarisch wieder. Und neben dem Studium in einer Großkanzlei arbeitet da in der Personalabteilung. Als Werkstudentin hat da ganz gut verdient. Das hat auch zu ihrem Studium gepasst und musste dann Anfang diesen Jahres ihr Visum verlängern. Mhm. Sie hat aber nicht mehr das Geld auf dem Sperrkonto, also diese 10.000 Euro, hatte auch kein Stipendium und keine Eltern, die ihr ja, das versichern können und auch keine deutsche Bürgschaft. Dann war sie bei der Ausländerbehörde vorstellig und es wurde erstmal abgelehnt. Mhm. Sie hat es bei sich in der Firma erzählt. Top-Juristen, die sind dann zur Ausländerbehörde und das Visum beinahe von 2 Wochen da. Für die Studentin ist es wirklich gut gelaufen und es ist extrem erfreulich. Aber andere Studierende, die eben einfach nicht über diese Ressourcen verfügen oder keinen Arbeitgeber haben, der sagt, ich setze mich für dich ein, ich will dich behalten und das geht so nicht, es ist einfach falsch, dass es abgelehnt wurde, ja, sind dann einfach die, die das Visum nicht verlängert bekommen und im schlimmsten Fall gehen müssen. Mhm. Und das ist genau dieser Spielraum, der ist da. Deswegen halte ich das grundsätzlich für was Gutes. In Frankfurt wird er aber immer so genutzt, dass er zum Nachteil der Studierenden ist.
Bei Studierenden. Ich meine, Frankfurt ist eine sehr internationale Stadt und wir leben ja davon, dass Leute hierher kommen zur Messe und auch arbeiten hier. Was natürlich dann paradox ist, wenn ich das höre. Weil ich und Klaus, wir hatten uns da halt wirklich sehr lange darüber unterhalten, wie das ist mit diesem Ermessensspielraum, du erinnerst dich. Und das ist natürlich dann schon etwas, was natürlich dann ja, auch eine eine politische Aussage ist, ne, wo man sagen kann, okay, warum ist das so? Ja, warum geht das Ausländeramt da nicht hin und nimmt dann wirklich den Einzelfall in Betracht und es gibt da eher so eine generelle Regel, die man da beobachten kann.
Klaus. Ich finde Ermessensspielraum ein zweischneidiges Schwert. Ermessensspielraum hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass Ermessensspielraum im Einzelfall die Möglichkeit bietet, über eine Norm hinweg besonders sozial oder menschlich entscheiden zu können. Aber genau das öffnet die Tür für Willkür. Und Willkür ist ungerecht. Deswegen wünschte ich mir, dass auch solch ein Arbeitsbereich, der halt ausschließlich mit Menschen zu tun hat, dass hier die Fälle, die Prozesse geregelt werden können, durchaus zugunsten der Ratsuchenden bzw. der Antragsteller. Und in dem Zusammenhang, wenn ich das gerade anschließen darf, in dem Zusammenhang stelle ich also nicht nur die Frage nach dem Ermessensspielraum, sondern ich schließe an die Frage, ob die Ausländerbehörde im Ordnungsamt richtig angesiedelt ist, weil es sich nämlich um Menschen handelt, in der Regel um notleidende Menschen, die ein Begehren haben. Und deswegen frage ich, ob die Ausländerbehörde nicht besser in einem Dezernat angesiedelt ist, dass sich genau mit solchen Fällen, mit Menschen, mit Begehren handelt, zum Beispiel im Dezernat, wo auch die Kultur angesiedelt ist, multikulturelle Angelegenheiten. Dort wünsche ich mir die Ausländerbehörde angesiedelt, damit mit den Antragstellern menschlicher umgegangen wird.
Ja, die Rechtsauslegung ist ja noch eine andere Sache. Ne? Jetzt hört man ja auch zum Beispiel, es gibt ja diese Kettenduldung. Also jemand kommt nach Deutschland, hat ein Asylverfahren, wird abgelehnt, wird aber geduldet, wird nicht abgeschoben, sondern wird geduldet, kann vielleicht dann auch im beschränkten Maße arbeiten gehen. Diese Duldung wird dann wiederholt nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren, diese Kettenduldung. Die Bundesregierung hat ja einen Beschluss gemacht, jetzt vor kurzem, das ist ein paar Tage her, letzten
Freitag, 2. Dezember.
20. oder? Genau. Das abzustellen, das betrifft jetzt Studierende wahrscheinlich nicht so häufig wie Leute, die mit Asylrecht hierher kommen. Das ist natürlich dann auch eigentlich ein Fortschritt, weil dieser Missstand ja eigentlich schon seit Jahren besteht. Wir haben auch viele Leute, die ja in der 2., 3. Generation hier ohne deutschen Pass wohnen, obwohl sie kein anderes Heimatland haben als Deutschland, obwohl die Kinder hier geboren sind oder die Enkel auch hier geboren sind und aufgewachsen sind. Und es trotzdem diese Aufgenommenheit nicht gibt, dass die Leute sagen, okay, wir wollen jetzt uns hier vollständig integrieren, aber wir möchten dann halt, was hindert sie daran, den deutschen Pass zu beantragen? Bislang ist es ja halt das Versagen der deutschen der doppelten Staatsbürgerschaft, was halt bei vielen Leuten da doch einen enormen Bremsschuh bildet. Wie stehst du dazu? Was kann man da vielleicht verbessern? Also Ermessensspielraum, wie gesagt, das ist das eine, aber gibt es da vielleicht auch Rechte, die man einfacher handhaben könnte, gerade in Bezug auf die internationalen Studierenden?
Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass sich seit 2000 einfach in Deutschland immer noch nicht wirklich geändert hat, dieses Verständnis, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und damit auch das Verständnis, okay, einen deutschen Pass bekommst du, wenn du geboren bist von jemandem, der auch diesen deutschen Pass hat und nicht, wenn du hier auf dem Staatsgebiet geboren bist, dann kriegst du erstmal einen anderen Pass, wie es beispielsweise in Frankreich, wenn du in Frankreich geboren bist, kriegst du den französischen Pass. Und ich glaube, das ist noch ganz viel auch in dieser Gesellschaft und auch der Politik verankert, dass es eigentlich nicht gewollt ist an vielen Stellen und die Vorschriften, Gesetze, Regeln so restriktiv sind, dass sie auch für viele Menschen, glaube ich, einfach nicht verständlich sind. die deutsche Bürokratie und diese Sprache auch, die mit der gearbeitet wird. Also ich bin hier aufgewachsen und hier geboren und ich verzweifle manchmal, weil ich es nicht verstehe. Und dann, wie soll das jemand anderes verstehen, dem es vielleicht nicht die Muttersprache ist? Und es ist ja auch manchmal wirklich absurd einfach, was da passiert, wie jetzt die ganzen Probleme in Frankfurt mit der Ausländerbehörde. Es klappt dann, wenn der Chef anruft und dann kriegst du dein Visum. Und dann sagen die Studierenden zu Recht, das ist wie bei mir zu Hause, das ist doch Korruption. Mhm. Also, ja, ich dachte dann so, ja, eigentlich hast du recht, es liegt nur in dem Ermessensspielraum, dadurch ist es keine Korruption, aber schlussendlich, und ich glaube, dieses Verständnis, was viel noch vorherrscht, vor allen Dingen würde ich jetzt sagen, in konservativen Kreisen, wir sind kein Einwanderungsland, wir wollen keine Einwanderer und wenn jemand kommt, dann soll er froh sein, dass er hier arbeiten darf und eine Wohnung hat. Also das ist jetzt sehr überspitzt und jetzt auch bestimmt vielen Menschen in den Mund gelegt. Aber
zum Beispiel habe ich gelesen, 4% der Stellenausschreibungen von deutschen Firmen sind auf Englisch.
Ja.
Ja, vor allen Dingen halt an Leute gerichtet, die sich auch fachlich ja damit auskennen. IT-Leute oder was, die reden da den ganzen Tag sowieso ja. nur Englisch in deiner ja. Firma. Das ist natürlich für ein Land, was exportorientiert ist und was ja auch in alle Welt die Leute schickt, schon verwunderlich. Und wie man hier am Ordnungsamt und in der Stadt Frankfurt sieht, wir haben einen großen Personalmangel. Ja, das heißt also, wir müssen Einwanderungsland werden, wenn wir denn so leben wollen, wie wir bisher leben, mit dem Lebensstandard, den wir haben. Ansonsten funktioniert das nicht, verfällt das.
Ich begnüge mich nicht mit dem Begriff Einwanderungsland. Ich finde den Begriff zu formal, zu oberflächlich. Das ist zu kurz gesprungen. Ob Einwanderungsland ja oder nein. Wir haben ausweislich der Demografie und auch ausweislich anderer Kennzahlen haben wir einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben einen Mangel an Menschen, den wir selbstständig, also mit wir meine ich die Bevölkerung Deutschlands, nicht selbstständig auffüllen kann. Das heißt, die Zukunft Deutschlands ist darauf angewiesen, dass wir Fachkräfte, Arbeitskräfte aus dem Ausland bekommen. Das heißt, die Zukunft Deutschlands benötigt Immigration. Wir können sozusagen froh sein, um jeden Menschen, der nach Deutschland kommt.
Das ist eine große Debatte, ja. Aber Friedrich Merz zum Beispiel macht ja gerne mit so Passwörtern Schlagzeilen. Und da kommt natürlich dann von wegen, man muss sich den deutschen Pass verdient haben. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, okay, wenn ich den deutschen Pass habe, ich habe den ja auch, ich habe aber keinen zweiten Pass, ja. Ist da nicht jemand im Vorteil, der dann einen zweiten Pass hat, der zum Beispiel sagen kann, prima, wenn es mir jetzt hier zu blöd wird, dann reise ich wieder in mein Heimatland und lebe dann von der deutschen Rente oder was weiß ich. Die Möglichkeiten hätte ich ja nicht, weil in dem Staat wäre ich ja wieder Ausländer. Ist das nicht so eine inhärente Ungerechtigkeit? Oder worauf spielt ihr überhaupt diese deutsche Politik da ab, die sagt, okay, die einen sagen, prima, wir brauchen Zuwanderung und je mehr Leute kommen, auch wenn wir den in Doppelstaatsangehörigkeit zulassen, desto besser. Und die anderen sagen, ja, das ist aber deutsche Pässe oder Pässe sind keine Belohnung. Eigentlich kann man nur ein Heimatland haben.
Ja, ich möchte erst kurz was sagen zu dem Begriff. Ich finde den auch absolut nicht gelungen, sondern habe den einfach nur genutzt, weil er eben in unserer Politik seit fast 20 Jahren genutzt wird. Und glaube auch, dass wir mittlerweile in so einer postmigrantischen Gesellschaft angekommen sind, dass es eben nicht die Normalität ist, dass man einen deutschen Pass hat und seit wie vielen Generationen auch immer einfach nur deutsch ist. Wir haben mittlerweile so viele MitbürgerInnen mit unterschiedlichsten Migrationsherkünften, die hier wohnen, verschiedene Identitäten in sich haben. Und ich glaube auch, es ist falsch, dass von einem mittlerweile kleinen Teil der Gesellschaft, der aber sehr dominant ist, eben mit dem deutschen Pass und seit Generationen hier immer gesagt wird, nee, wir wollen kein Einwanderungsland sein, sondern wir sind von unserer Struktur in der Gesellschaft schon lange dabei, aber erkennen das einfach nicht an und geben diesen Menschen zum einen keine Stimme, zum anderen keinen Raum und projizieren dann die Probleme mit, er hätte oder sie zwei Pässe und dadurch mehr Möglichkeiten. Und das Problem ist ja auch, dadurch ist es ja durchaus möglich, zwei Pässe zu haben. Also ich habe zwei Pässe. Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Einfach nur aus der kleinen Ausnahme, ich bin hier geboren. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Italiener, also mit einem italienischen Pass EU, und ich habe sie von Geburt an beide bekommen. Mhm. Aber warum darf ich das haben, aber jemand anderes, der hier zugewandert ist, nicht? Also das ist unglaublich. Oder ich kenne aus dem Bekanntenkreis einen Fall von einem Freund, der Portugiese ist, in Portugal geboren, in Deutschland zur Schule gegangen, den Abschluss gemacht, arbeitet seit 30 Jahren hier, kann die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen, weil er gesagt wird, dann musst du die portugiesische abgeben. Und er sagt, warum? Also das ist auch meine Identität einfach. Ich weiß auch nicht, wo ich jemals sein werde, aber ich bezahle in Deutschland Steuern, ich mache alles, aber ich darf nicht wählen. Aber ich darf es schon. Also einfach nur durch einen glücklichen Zufall. Und ich finde, das ist eine Ungerechtigkeit, auch in diesem Spielraum in diesen Gesetzen, der einfach Leute immer nur bevorteilt, wie jetzt in meinem Fall mich, und andere von Anfang an ausschließt.
Ich glaube, dass das deutsche Gesetz, der deutsche Gesetzgeber da auch eine recht große Sperre hat. Also ich finde das immer witzig, so bei Steuergesetzgebung, ja, wo es dann heißt, so okay, prima, jemand geht ins Finanzamt, ja, geht dann irgendwo auf die Bahamas und so, und plötzlich ist dann kein Zugriff mehr da, ja. Also mittlerweile geht das Finanzamt ja auch hin und sagt, okay, wenn jemand da eine Firma hat und außer Landes will, dann wird ein greifen, die schon vorher zu bevor er die Möglichkeit hat oder sie die Möglichkeit hat, da Geld mitzunehmen und versteuern, einfach das Vermögen der Firma dann ad hoc, was natürlich wiederum einen ziemlich schädlichen Eingriff in die Firmenpolitik dann bedeutet, je nachdem, aus welchen Gründen das passiert. Aber da gibt es offensichtlich auch, also da sind wir noch im 19. Jahrhundert, ja, also da gelten nationale Grenzen witzigerweise noch, auch wenn wir in der EU sind, da gibt es natürlich schon viel Zusammenarbeit, aber das hängt dann halt auch vom Wollen der jeweiligen Partner ab, ja, Malta oder Zypern oder Schweden, die haben vielleicht andere Interessen als wir oder haben eine andere Rechtsausfassung dann auch, und da ist man offensichtlich ja nicht so weit, das sieht man ja auch innerhalb der EU, sobald irgendeine kritische Frage auftaucht, zerfallen wir wieder in 28 Mitglieder oder in 27 Mitgliedstaaten. Das ist natürlich dann schon eine eigenartige Mischung. Genau, das heißt also, man müsste eigentlich das Ausländerrecht neu denken, also weil man sagt ja auch immer kriminelle Ausländer, aber es gibt ja auch einen ganzen Haufen Gesetze, gegen die Inländer ja gar nicht verstoßen können, weil sie dem Ausländerrecht nicht unterliegen. Und das ist natürlich auch eine paradoxe Situation eigentlich. Jetzt denke ich, man sollte, ja, weiß ich nicht, wie handhaben das andere Länder? USA gilt ja oder galt immer als Einwanderungsland. Mittlerweile sind sie doch sehr dabei, sich abzuschotten, nachdem sie gemerkt haben, dass aus dem Süden dann sehr viele Zuwanderungen aus Südamerika kommt. Und bis hin zu der Forderung von Trump, die darin gipfelte, da eine Mauer zu errichten, die natürlich vollkommen hirnrissig ist, weil es löst keine Probleme, die dort bestehen.
Darf ich noch was zu dem Pass sagen?
Aber hallo.
Also mit dem Begriff Pass meine ich die Einbürgerung. Und grundsätzlich bin ich dafür, dass jeder Mensch, also ein Deutscher muss 18 Jahre warten, bis er wählen darf. Grundsätzlich bin ich dafür, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebt und sozusagen seinen Lebensmittelpunkt hier hat, dass ihm auch die Möglichkeit geboten wird, Deutscher zu werden, also sich einbürgern zu lassen. Auf der anderen Seite möchte ich, also auf der anderen Seite ist mir eine Staatsbürgerschaft, über die wir ja reden und über die wir deswegen reden, weil sie ja einen gewissen Wert für uns bedeutet. Wenn sie keinen Wert für uns bedeuten würde, dann hätten wir auch keine Veranlassung, drüber zu reden. Und auch für mich hat eine Staatsbürgerschaft einen Wert. Und deswegen frage ich, also ich frage schon, ob wir sie verramschen sollen. Ich möchte also beides. Ich möchte zum einen eine gewisse Prüfung, meinetwegen auch eine Sprachprüfung, also eine gewisse Hürde, die es zu überschreiten gilt. Aber ich möchte gleichzeitig, dass diese Hürde so hoch oder so niedrig ist, dass sie auch jeder überschreiten kann. Ich möchte also keine Hürde, die eine Einbürgerung abwehrt. Nein. Jeder soll die Möglichkeit haben, aber ich möchte die Staatsbürgerschaft nicht verramschen.
Ja, verramschen ist ein bisschen ein billiger Begriff, finde ich. Weil das bedeutet ja, dass sie einen hohen Wert hat. Wie gesagt, ich habe sie per Geburt bekommen und habe mich darum nicht bemühen müssen. Ich musste da nicht erst die deutsche Sprache muss ich irgendwann schon lernen, aber das hat mir meine Mutter beigebracht. Das ist natürlich, finde ich, ein sehr reißerischer Begriff, weil es gibt tatsächlich im Internet so ein Ranking, welche Pässe sind besonders wertvoll im Sinne von, wie viele Länder kann ich damit bereisen ohne Visa? Und da gibt es natürlich wirklich Länder aus den Erdteilen, wo du denkst, Mann, da kommst du ja vielleicht gerade noch mal ins Nachbarland mit dem ohne Visum, aber sonst vielleicht nur in 3 Staaten der Erde. Das ist natürlich sehr bedrückend und auch da erschließt sich quasi erst der Begriff Wert einer Staatsbürgerschaft. Aber wir in Europa haben es ja eigentlich geschafft, dadurch, dass wir die Europäische Union haben, die Leute, die um uns herum leben, nicht mehr so als Ausländer wahrzunehmen. Und sobald ein Land in die EU eintritt, wie Rumänien etc., mental ändert sich vollkommen der Status auch bei der Bevölkerung, die man, wenn man mit den Leuten spricht über dieses Land, weil natürlich die wirtschaftliche Aktivität, wir beziehen Autos aus Rumänien etc., ganz, ganz andere Maßstäbe dann annimmt, obwohl man schon in der EU merkt, dass das soziale Gefälle drastisch ist. Also ich hatte letztens eine Auslandsreise machen müssen und musste komischerweise einen 1A-Passierschein beantragen, um nachweisen zu können, dass ich bei einem Arbeitgeber beschäftigt bin, der mich sozialversichert in Deutschland. Also das passiert sicherlich aus dem Grund, wenn jemand auf Ausbaustellen arbeitet aus Rumänien in Belgien und dann nicht nachweisen kann, dass er sozialversicherungstätig pflichtig da tätig ist. Aber das sind natürlich schon absurde Kriterien. Aber andererseits zeigt es ja auch, dass das Ausländerrecht Leute ja auch quasi, also es gibt ein eigenes Auswahlverfahren. Dadurch, also de facto, dass jemand, der es schafft, mit genügend krimineller Energie nach Deutschland zu kommen, das Ausländerrecht zu umgehen oder für sich aus nutzbar zu machen und zu auszulegen, der hat ja auch sonst keine Skrupel, andere Gesetze zu umgehen. Während die Leute, die redlich sind und wo wir sagen, ja super, der wäre toll hier als Arzt oder was weiß ich geeignet, die stellen wir dann vor solche Prüfungen wie, du musst jetzt mal deinen Beruf anerkennen lassen. Oder ähnliche Sachen, ja, damit du überhaupt eine Arbeitsgenehmigung kriegst. Du musst, wenn du arbeiten willst, muss dein Arbeitgeber erstmal nachweisen, dass es keine geeigneten Deutschen oder keinen geeigneten EU-Bürger gibt oder Bürgerin gibt, die diese Arbeit verrichten kann. Und das sind ja absurde Kriterien eigentlich. Also wenn ich so einen Test aufmachen würde, ja, wer kann hier eintreten, dann würde ich ja erstmal sagen, okay, vielleicht erstmal die sympathischen Leute und nicht die Behörden besonders gut ausdrücken können. Das ist natürlich, glaube ich, irgendwie, merkt man ja auch in der Praxis, oder?
Ja, total. Ich finde, es ist einfach Menschen werden unterschiedlich behandelt und vor allen Dingen unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt. Wir haben es jetzt gesehen mit dem Kriegseintritt, dass ukrainische Geflüchtete relativ einfach zum einen kommen konnten, Sozialleistungen beantragen konnten. Und ich weiß das von Studierenden, die quasi Drittstaatler sind, also in der Ukraine studiert haben, aus Afrika, aus Asien, Südamerika, wenig, aber gibt's auch, die teilweise an den Grenzen von ukrainischen Sicherheitskräften nicht durchgelassen wurden, die extrem lange dort warten mussten. Und jetzt hier gibt's im Moment quasi keine Netzwerke oder Hilfsmöglichkeiten für diese Drittstaatler. Die werden da komplett vergessen. Und ich halte das für absolut richtig, dass es jetzt so reibungslos ging mit ukrainischen Staatsangehörigen. Und dass wir da, glaube ich, ganz gut reagiert haben, auch von Seiten der Ausländerbehörde, vom Schulamt, da einfach extrem viele Ressourcen bereitgestellt wurden. Aber dabei wird einfach wieder eine Gruppe vergessen, die so oft vergessen wird. Und dann ist es zweierlei Maß. Also es wird gesagt, okay, mit dem ukrainischen Pass ja, Drittstaatlerpass nein. Und dann ist genau die Frage, wie wählen wir es aus? Wir sagen, ja, die einen nehmen wir, die anderen nicht. Und damit, finde ich, kommen wir als Land oder als Staat in so ein ganz schwieriges Verhältnis, dass wir bestimmen, wen wir willkommen heißen, wer überhaupt kommen darf, für wen wir die Grenzen aufmachen, in so eine Bewertung und dann auch schlussendlich ein Ranking von Menschen. Und der Mensch ist dann nur festgemacht an der Staatsbürgerschaft. Und das ist, finde ich, unhuman einfach. Und das kann nicht sein.
Ja, eigentlich soll das humane Völkerrecht oder das Asylrecht das hier Gegenteil bewirken. Dass jemand halt ein Prüfungsverfahren bekommt, um mein Bleiberecht zu erlangen aufgrund von politischer oder sonstiger Verfolgung. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil, dass man halt wirklich also richtige Kriterien anwendet bei so einer Prüfung. Häufig ist diese Prüfung in Deutschland wie vieles Bürokratische so lange, dass die Leute dann quasi ja de facto hier bleiben, weil nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn die Prüfung abgeschlossen ist, dann schickt man die auch nicht mehr weg, weil die hier schon etabliert sind, weil die Kinder in die Schule gekriegt haben etc. und hier eine Wohnung bekommen haben und eigentlich alle Lebensgrundlagen erhalten haben, die sie brauchen. Oder wenn sie sie nicht erhalten haben, dann sitzen sie ein Jahr in einem Flüchtlingsheim rum und gucken sich die weiße Decke an. Das ist natürlich auch nicht so gut und bringt dann natürlich auch viele Folgen mit sich, gerade auch für Leute, die höchst traumatisiert vielleicht aus einem Bürgerkriegsland kommen. Genau, aber gut, jetzt haben wir natürlich zwei Sachen vermischt, die eigentlich nicht zusammengehören. Ausländerrecht ist halt sehr breit und sehr breit gefasst in dem, was es halt an Lebensbereichen so abdeckt. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal, wir haben ja noch ein paar Minuten in der Sendung, 8 Minuten, kann man so eine Art Fazit geben? Also was würdet ihr als Fazit nehmen? Wie kann man die Situation denn verbessern? Also nicht nur die Bearbeitungssituation im Ausländeramt, sondern vielleicht auch überhaupt den Umgang in Frankfurt, eine Art bessere Willkommenskultur zu haben, quasi so ein, wie man das von anderen also auch vielleicht geschichtlich von Staaten kennt, die halt prosperierend waren, auch in ihrer Entwicklung, die halt offen waren und Leute aus anderen Staaten gerade eingeladen haben, um Wissen zu tauschen, um Handel zu treiben.
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen bzw. Bereiche. Zum einen glaube ich, dass als allererstes wirklich die personelle Aufstellung in der Ausländerbehörde deutlich verbessert werden muss, damit man dann aus diesem Schritt quasi sich auch die einzelnen Sachbearbeitenden vielleicht mehr Kompetenzen auch einfach aneignen können. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung da ist und abläuft, aber ich glaube, dass ganz viel auch in diesem kulturellen Bereich und auch Verständnis da auf der Strecke bleibt. Vielleicht jetzt einfach, weil die Überarbeitung so groß ist. Das will ich diesen Sachbearbeitenden da jetzt nicht pauschal sagen.
Ja, wir hatten ja, by the way, wir haben ja den Pressesprecher des Ausländer, der Ordnungsbehörde eingeladen, der ist dann aber leider nicht erschienen jetzt. Schade, wir hatten auch keine Rückmeldung bekommen, weil die Pressestelle hat uns also sehr gut mit Informationen versorgt, aber das hat leider nicht geklappt. Wäre vielleicht dann interessant gewesen, diese Frage auch mal an die fachlich richtige Stelle zu senden. Aber da hast du vollkommen recht, was ich mitgenommen habe aus den Vorgesprächen, dass also auch schon sehr schwierig ist, innerhalb der Behörde die Leute auszutauschen. Also können nicht von, was weiß ich, Sozialamt ins Ausländeramt wechseln, weil einfach der Sachverhalt sehr kompliziert ist, was natürlich dann auch so eine gewisse Community dann bildet von den Leuten, die dann halt Ausländerrecht machen und jeden Tag die unterschiedlichsten Komplikationen da auf dem Schreibtisch haben. Wahrscheinlich macht das auch so eine Art Burnout-Effekt irgendwann oder man stumpft einfach ab. Aber sicherlich, also da muss einiges getan werden. Nicht vielleicht auch in dem Sinne, dass man einfach mal das Personal erfrischt und ein bisschen austauscht mit anderen Behörden und vielleicht einfach mal andere Perspektiven einbringen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Frage kam ja auch vorhin auf, ob da das Ordnungsamt die richtige Stelle ist. Ich finde, es hat schon, also für mich persönlich hatte das eine ganz auch schräge Außenwirkung, dass die Ausländerbehörde beim Ordnungsamt ist. Also so von dem Wortlaut des Ordnungsamts, die dann irgendwie auf Streife gehen und auch gucken, wer falsch parkt. Also hier so Vergehen sanktionieren. Ich finde, das ist auch so von dem, was man sich darunter vorstellt und was dann auch ja einfach so damit impliziert wird, schwierig. Und wenn da, also auch mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten, das hat einfach schon einen anderen, wenn man nur den Namen vielleicht auch von den Menschen, die dort arbeiten, aber ich finde, das hätte schon viel mehr, ja, einfach Willkommensgefühl und vielleicht würden sich da auch Strukturen ändern. Ich weiß nicht, wie es in behördlichen Strukturen aussieht. Da bin ich einfach nicht drin, ob man das einfach umstrukturieren kann, ob es da Möglichkeiten gibt. Aber ja, ich glaube, das wäre schon mal ein gutes Standing, einfach zu sagen, wir ändern das und weg von diesem ja auch schon sanktionierenden Begriff einfach so als Ebene. Und dann glaube ich, dass wir auch einfach gesellschaftlich dann viel größeres Umdenken brauchen. Ich finde generell, ist es in Frankfurt nochmal eine ja, fast auch spezielle Situation, weil wir hier sehr international doch sind von den Bürger, Bürgerinnen. Mhm. Und da eigentlich, würde ich sagen, so von dem normalen stadtgesellschaftlichen Leben extrem großen Austausch haben und extrem viel voneinander profitieren. Und es ja in den meisten Fällen ganz friedlich hier läuft. Und auch irgendwie, ja, dann die Menschen miteinander feiern, miteinander arbeiten. Ich glaube aber, das ist schon speziell einfach hier und dass man absolut, dann hier doch in seiner...
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, also ich habe jetzt in der Stadt studiert, hat man irgendwann auch das Problem gehabt, dass ewig lange dauerte mit irgendwelchen Ausländeramtsverwaltungsverfahren und das, eine Studienstadt, also eine Unistadt, kann sich dann auch nicht leisten, dann halt irgendwelche Professoren dann da auch irgendwie ohne Visa zu lassen etc., wenn man halt da Exzellenzforschung machen will. Die haben dann einfach einen Teil des Ausländeramtes in die Uni integriert, quasi als Service Center und sodass dann schon eine gewisse sachliche Aufteilung kam. Das heißt, also die Leute, die da waren, haben sich dann spezialisiert mit Aufenthaltsgenehmigungen für Studenten oder Dozenten, während andere sich dann in andere Fachbereiche dann eher spezialisieren konnten und nicht, man hat jetzt Vormittag den was weiß ich, dreifach geduldeten Asylbewerber hier und dem droht die Abschiebung und danach habe ich dann irgendwie jemanden, der ein Studiumvisum braucht und so und dann wartet der mit seinem Studiumvisum da vielleicht 3 Stunden, bis diese Abschiebungsgeschichte da durch ist, weil dann noch eine Anhörung drin ist. Das ist ja auch Wahnsinn, was da so abgeht, technisch. Ja.
Aber dann wäre das ja eigentlich, scheinbar gibt es diese Möglichkeit ja, dass man die Strukturen ändern kann und vielleicht auch direkt an die Uni angliedern kann. Also vielleicht wäre das ja aus unserem Gespräch heute das Fazit, dass dem Ort Ordnungsamt vorzuschlagen.
Sehr gut, prima.
Natürlich kann man die Strukturen ändern. Sie sind ja auch so eingeführt worden. Genauso können sie geändert werden. Es liegt also nicht an den sachlichen Möglichkeiten. Es liegt auch nicht an den Lösungen. Es liegt am politischen Willen. Und deswegen ist mein Fazit, die Ausländerbehörde und gerne auch das Ordnungsamt und der gesamte Betrieb Stadtverwaltung Frankfurt muss mit wesentlich mehr Personal ausgestattet werden. Das erfordert als zweites neben dem Personalplan auch entsprechende Finanzierung im Haushalt. Und drittens, es müssen Vollzeitstellen sein. Nämlich durch die Leiharbeiter, die Teilzeitkräfte, sinkt das Leistungsniveau der Beschäftigten, weil sie halt keine Festangestellten sind, sondern Teilzeitkräfte. Und dann ist es so.
Prima. Das sind die letzten Minuten dieses Politopia-Magazins hier auf Radio X auf 91,8 MHz. Ich verabschiede mich als Redakteur im Studio und Thorsten Sinning, mein Name.
Ich heiße Klaus Schulze.
Und du bist Bianca Mondello.
Prima. Ja, damit verabschieden wir euch dann schon in die restliche Adventszeit und wünschen euch dann alles Gute von hier aus und hoffentlich werden die Wünsche, die wir geäußert haben, dann auch in Erfüllung gehen. Dankeschön an die Gäste.